danke dir für diese große Liebe, die du gezeigt hast, als du deinen Sohn Jesus Christus hier auf diese Erde geschickt hast. Dass wir an ihm sehen konnten, wie ein Leben, eine Beziehung zu dir gelingen kann, wie man Beziehung zu dir leben darf. Jesus, das perfekte Vorbild, was uns gezeigt hat, wie man miteinander umgeht, wie man aufeinander reagiert. Und ich danke dir dafür, Gott, dass du mit deinem Sohn hier auf dieser Erde deinen Weg gegangen bist. Aus Liebe hast du ihn sogar ans Kreuz schlagen lassen, was wir demnächst an Karfreitag feiern. Wir danken dir dafür, dass er aber nicht dort geblieben ist, tot geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist, was wir dann an Ostern feiern. Dass er, dein Sohn, jetzt zu deiner Rechten sitzt. Und ich danke dir dafür, dass du erlebbar und erfahrbar bist, dass du deinen Heiligen Geist gesendet hast, dass wir ihn erleben und spüren dürfen, auch in unseren heutigen Tagen, dass du real und erfahrbar bist, so wie der Heinrich es berichtet hast, dass er dich gehört hat, dass er dich wahrgenommen hat, dass er dich erlebt hat, dass du sein Leben verändert hast. Und ich danke dir dafür, dass du es bei mir auch getan hast und vielen anderen. Und ich möchte dich noch viel für viele weitere Menschen beten, dass sie dich erfahren und kennenlernen dürfen, dass sie anfangen, dir Glauben und Vertrauen zu schenken und ein Ja zu dir finden und mit dir leben. Das kannst du bewirken und darum möchte ich dich bitten. Ich danke dir dafür, dass du hier gegenwärtig bist und möchte dich bitten, dass du auch heute Morgen wieder zu uns sprichst. Amen. Ja, wie Joshi schon erwähnt hat, möchte ich mit euch heute eine altbekannte biblische Geschichte anschauen, die Speisung der 5000. Viele von euch haben sie gehört, im Religionsunterricht vielleicht schon mal, Kindergottesdienst Jungscha. Und wenn man dann selber in seiner persönlichen Bibellese zu solchen Geschichten kommt, merke ich auch, ist man dazu geneigt, schnell rüber zu huschen, weil ich habe sie ja schon 10, 20 Mal gehört und ja, ich weiß, so und so ist es abgelaufen. Ich bin mit vielem vertraut. Aber ich glaube trotzdem immer wieder, dass es gut ist, auch solche Geschichten sich nochmal näher anzuschauen. Vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel, aus einer anderen Perspektive. Und Gottes Wort spricht auch immer wieder neu. Vielleicht ein neuer Aspekt, der mir vorher gar nicht aufgefallen ist, zeigt mir wieder die Größe Gottes oder wie Gott mir Gutes tun möchte oder wo ich da von Jesus lernen kann. Die besagte Geschichte der Speisung der 5000 ist eine Wundergeschichte von Jesus. Und sie klingt fast unglaublich, sie ist so fantastisch, so weit weg von dem, was wir vielleicht auch in unserem Alltag erleben oder schon mal erlebt haben. Und irgendwie tut diese Geschichte auch nicht so oder scheint nicht so mit meinem Leben zu tun zu haben. Oder doch? Ich möchte diese Geschichte gern euch vorlesen, mit euch zusammenlesen. Ich habe sie hier auf den Folien mitgebracht. Da heißt es in Markus Kapitel 6, die Verse 30 bis 44 folgendes. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichtete ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um alleine zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Fahrt. Und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier in einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schick die Leute fort, dann können sie in den umliegenden Gehöften und Dörfern gehen, um sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denar Brot kaufen müssten, damit wir alle zu essen geben können. Wie viel Brot habt ihr? Fragte er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es und kamen wieder zu ihm und sagten, 5 und außerdem 2 Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzen. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die 5 Brote und 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die 2 Fische ließ er unter allen verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war, 12 Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5000. Wenn man diese Geschichte liest oder ich sie auch nochmal gelesen habe von Markus, ist sie einfach Wahnsinn. Sie fasziniert mich. Ich wäre mal gern dabei gewesen, wie das vonstatten gegangen ist. In diesem Text geht es darum, wer Jesus ist und was es bedeutet, ihm zu vertrauen und zu glauben. Von daher möchte ich mit euch diese Geschichte noch mal etwas näher anschauen. Folgende Situation: Jesus hat seine 12 Jünger, jeweils 2, ausgesendet auf einen Missionseinsatz. Und sie sind losgezogen in der Vollmacht Jesu. Sie haben Leute geheilt, sie haben Leute gesund gemacht, sie haben Leute zu Gott geführt. Aber sie lebten auch Hunger, Zurückweisung und Ablehnung. Und von diesem Einsatz kamen sie nun zu Jesus zurück. Markus nennt sie hier in diesem Text ausnahmsweise Apostel, was übersetzt Gesandte heißt. Und wie man damals Jesu Nachfolger oder Augenzeugen auch genannt hat, die von ihm beauftragt und befähigt wurden. Und sie kamen nun begeistert und fasziniert von ihrem Missionseinsatz zurück zu Jesus und erzählten ihm alles, was sie erlebt hatten. All das Schöne, das Tolle, die Wunder, die Heilung, aber auch das Herausfordernde. Und sie waren auch richtig müde und fertig und hatten jetzt auch Hunger von solch einem Einsatz. Und Jesus sah dieses Bedürfnis der Jünger, dass sie jetzt nach diesem Einsatz Ruhe und Erholung brauchten. Und von daher sagte er: Komm, wir gehen jetzt an einen einsamen und ruhigen Ort. Wir nehmen dieses Boot und fahren dorthin. Menschen, die Jesus schon länger vielleicht gefolgt waren oder in der Nähe mit Jesus unterwegs waren, haben das gesehen, dass Jesus mit seinen Jüngern auf dieses Boot ging und konnten schon erahnen, wo er wahrscheinlich hinfahren wird und haben sich nun auf diesen Weg gemacht und wollten Jesus am Ziel der Bootsreise denn wieder begegnen. Es kam also anders als erwartet, anders als sich die Jünger das vorgestellt haben. Die Nachricht, dass Jesus mit dem Boot zur anderen Seite fuhr, ging wie ein Lauffeuer durch die Dörfer und durch die Gegend und die Menschen sammelte sich und immer mehr kam zu diesem einsam gelegenen Ort. Erst war es eine kleine Gruppe, sie wurde immer größer. Die Bibel spricht hier schlussendlich von 5000 Männern. Zu dieser Zeit war es üblich, dass nur die Männer gezählt worden sind. Manche Bibelausleger, die noch die Kinder und Frauen dazu rechnen, sagen, dass es bis zu 15.000 Menschen oder auch mehr hätten sein können, die sich dort jetzt eingefunden haben. Also was war das für eine riesen Menschenmenge, die dort war? Möchte ich mit euch angucken, was können wir von dieser Geschichte vielleicht ganz neu oder wieder neu lernen? Meinen ersten Punkt habe ich genannt: Hinsehen. Lasst uns da von Jesus lernen, hinzusehen, wie er es gemacht hat. Ich hätte es jetzt total verstehen können, wenn Jesus ärgerlich geworden wäre. Sein Plan war, jetzt mit den Jüngern sich an einen einsamen Ort zurückzuziehen und etwas auszuruhen, weil sie hatten eine harte Zeit hinter sich gehabt. Aber jetzt war es aus und vorbei mit der ersehnten Ruhe. Und die Jünger waren auch noch hungrig und müde. Und sie müssten sich doch jetzt auch eigentlich mal ausruhen und erholen, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich beobachte, wenn wir Menschen unter Dauerdruck sind, unter Stress viel gefordert werden, dann ist es ganz klar und normal, dass wir auch müde, kraftlos werden. Ja, dass wir dann vielleicht auch Hunger entwickeln. Aber ein Negativaspekt in solchen Situationen merke ich, wenn ich so erschöpft und müde bin, dass ich nur noch oft einen Blick für mich und meine Anliegen habe, was mir gerade fehlt, was ich benötige, und nicht mehr den Weitblick um mich herum habe. nicht mehr den Blick für meinen Nächsten, für den anderen. Doch bei Jesus ist es hier in der Situation anders. Trotz dieser Belastung, die er wahrscheinlich auch hatte, und diese Ansprüche und Erwartungen, die ständig an ihn waren, behält Jesus hier einen klaren Durch- und Überblick. Jesus sieht genau hin, welche Menschen da gerade auf ihn zukommen oder ihm nachgefolgt sind. Er sieht nicht nur auf das Äußere, sondern er schaut hinter die Fassade dieser Menschen. Und hier in diesem Text heißt es, er hatte ein tiefes Mitgefühl. Und da waren noch nicht mal die Krankheiten oder die Armut oder auch diese Fremdherrschaft unter den Römern, die das schwerste Übel waren, was Jesus da vor Augen stand. Das Schlimmste, was er gesehen oder hinter der Fassade gesehen hat, ist ihr seelisches Leiden. Dass es ihnen an Trost, Zuversicht, Hoffnung und Liebe fehlte. Jesus sah hinter diese Fassade und er sah dieses. Er erkannte es in diesen Menschen, was sie brauchten, was sie suchten. In dem Text werden die Menschen hier als Schafe bezeichnet, die keinen Hirten haben. Damit sind Menschen also gemeint, die orientierungslos sind. Es gibt ja so Tiere, so wie Hunde und Katzen, die relativ selbstständig sind. Ich weiß nicht, der ein oder andere hat einen Hund oder Katze. Wenn die etwas haben, dann kommen die auf einen zu und verlangen danach, wenn es Hunger ist oder wenn sie schmusen wollen, sie kommen und holen sich das, was sie brauchen. Bei den Schafen ist das etwas anders. Sie brauchen Schutz, sie brauchen Versorgung, sie brauchen Pflege. Sie sind auf einen Hirten angewiesen, der sie leitet und der sie führt. Und Jesus selbst von sich sagt in der Bibel, dass er der gute Hirte ist. Und er weiß, was wir Menschen brauchen. Wir brauchen jemanden, der sie anleitet, der ihnen hilft, der ihnen zur Seite ist, der ihnen Schutz gibt. Im Text heißt es, es sind Menschen wie Schafe, die herumlaufen ohne einen Hirten. Und Schafe ohne Hirten auf Dauer sind hoffnungslos verloren. Sie verlieren Orientierung, sie rennen da oder dies hin und das soll in diesem Bild sichtbar und klar werden, dieser Zustand dieser Menschen, die da zu Jesus kamen. Es waren Menschen, die Halt suchten, die Hilfe brauchten und Jesus wollte ihnen das geben. Er wollte ihr gute Hirte sein, ihr Beschützer, ihr Leiter, ihr Befreier, der sie zu diesen grünen und saftigen Wiesen führt, der sie zu diesem frischen Quellwasser führt, wovon die Bibel im Psalm 23 spricht. Jesus hat also diese Verlorenheit der Menschen damals gesehen und hatte tiefes Mitgefühl, Mitleid mit ihnen. Doch was heißt es eigentlich, Mitgefühl und Mitleid mit jemandem haben? Ich weiß nicht, wenn ihr mal in der Stadt durch die Straßen gegangen seid und da saß ein Bettler, wie seid ihr daran vorübergegangen? Hattet ihr Mitleid? Habt ihr ihm etwas gegeben oder seid ihr dran vorbeigegangen? Habt gedacht, vielleicht noch drüber, na, wie kam es wohl zu der Situation oder wie kann man der Person helfen? Ist das, was hier Mitleid gemeint ist? Wenn man sich unterschiedliche Bibeln anschaut, Übersetzungen betrachtet, kommt man dem Aspekt des Mitleides und des Mitgefühls etwas näher. In der revidierten Elberfelder heißt es zum Beispiel, Jesus sah eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt. Und Luther übersetzt es folgendermaßen, er sagt, und er sah die große Menge und es jammerte ihn. Am besten gefällt mir die neue Genfer Übersetzung, wo es heißt, als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl. Wenn man hier in den griechischen Kontext hineinguckt, in das Wort Mitleid, ist dort eine Ableitung zum Wort Eingeweide oder Gedärme. Jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht, was hat das dann damit mit Mitleid, Eingeweide oder Gedärme zu tun? Aber ich glaube auch, dass wir in unserem heutigen Redewendung auch Ähnliches verwenden. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gesagt, da dreht sich mir der Magen um. Oder das geht mir ganz schön an die Nieren. Oder das geht mir ganz schön unter die Haut. Auch wir haben solche Redewendung. Als Jesus also die Menschen damals dort sah, drehte es ihm den Magen um. Es bewegte ihn innerlich sehr stark. Er fühlte diese Not körperlich. Das bedeutet Mitgefühl, wie Jesus es hier hatte. Mit jemandem mitleiden, mitfühlen, Anteil nehmen und Teil dieser Last, dieser Schmerzen auch mitzutragen, auf die Schultern zu nehmen. Ich wünsche mir hier von Jesus zu lernen und auch dieses Mitgefühl zu entwickeln. Auch jetzt gerade in dieser Zeit der Pandemie, dass wir nicht nur an den Leuten einfach so vorbeigehen und nur das Äußere sehen, sondern dass wir uns Mühe machen, Interesse an ihnen zu zeigen, an ihrer auch schwierigen Situation, dass wir uns Zeit nehmen, versuchen, hinter die Fassade zu schauen, was verbirgt sich wirklich? Gibt es da Ängste, gibt es Nöte, Sorgen, wo wir Unterstützung sein können, wo wir mittragen, mithelfen können, wo wir Hoffnung spenden können, wo wir auf Gott hinweisen dürfen? Ich wünsche mir, dass wir diesen Blick Jesu entwickeln für die Menschen um uns herum. Denn das war auch, was Gott bewegt hat, Jesus auf diese Erde zu schicken. Diesen liebevollen Blick auf uns Menschen. So heißt es in Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die einen glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Dieser liebende Blick Gottes auf uns Menschen war es, was Gott dazu bewegt hat, Jesus hier auf diese Erde zu schicken, auf diese verlorenen Menschen und die zerbrochene Welt, um sie zu retten, um ihnen die Liebe Gottes zu zeigen, Hoffnung zu geben auf ein Leben mit ihm und auf ein Leben in Ewigkeit. Meine Frage heute Morgen auch an dich persönlich: Wie siehst du deine Menschen im Umfeld? Gibt es da Möglichkeiten, wo ich in meinen Freundeskreis, Kollegenkreis auf Jesus hinweisen kann? Die Jünger waren auch damals tagtäglich mit Jesus unterwegs. Sie haben vieles von ihm erlebt. Und trotzdem waren sie hier in dieser Situation etwas abgestumpft. Sie sahen nur noch sich und ihre Probleme. Sie haben nicht mehr die Bedürfnisse der umliegenden Menschen gesehen. Sie waren ganz nah bei Jesus dran, haben ihn gesehen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Nur bei zu wissen, dass Jesus da ist, dass Gott da ist. Das Wichtige ist, dass ich das, was er hat, mehr und mehr annehme in meinem Leben. Dass ich aus seiner vollen Hand schöpfe. Dass ich mir das hole, was er gibt und dass ich das in die Praxis umsetze. Jesus die Menschen und hat Erbarmen und wir dürfen hier von ihm lernen. Doch wie schafft das Jesus nur, dieses Tempo durchzuhalten? Gerade auch in solchen Situationen, wo so viele Erwartungen waren, so wo viele was von ihm wollten. Wir finden an einer Stelle in Markus 1, Vers 35 folgendes. Da schreibt die Bibel: In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Jesus suchte sich immer wieder Zeiten, wo er ganz allein mit seinem himmlischen Vater unterwegs war, wo er Pausen machte, wo er innehielt, wo er alles mit seinem himmlischen Vater besprach. Und von daher war auch gerade in diesen herausfordernden Zeiten dann gestärkt und gerüstet. Und ich glaube, wenn Jesus das damals brauchte, diese Zeiten mit seinem himmlischen Vater, dann brauchen wir es umso mehr. Von daher möchte ich uns ermutigen, immer wieder. Jesus hat es jetzt früh morgens gemacht, aber er hat es auch an anderen Zeiten gemacht. Schaut, welche Zeit für euch da am geschicktesten ist, Zeiten mit dem himmlischen Vater zu haben. Mal innezuhalten und im Gespräch mit ihm zu sein, zu reden, was dich beschäftigt, was dich erfreut, was dir das Herz schwer macht und ihm die Sachen zu bringen. Und dann einfach mit ihm im Austausch zu sein. Denn Jesus sagt auch in Matthäus 11, Vers 28 zu uns: Kommt her zu mir, ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auch auf mein Joch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Was ist das für eine schöne Verheißung? Wenn wir zu Gott kommen, dann will er uns erquicken. Dann will er unsere Seele Ruhe geben. Es geht also immer wieder darum, in dem Alltag, in unseren Wochen, einen angemessenen Platz für Jesus einzuräumen. Damit wir nicht in die Gefahr laufen der falschen Selbsteinschätzung, dass wir alles aus eigener Kraft schaffen oder dass wir es eben nicht schaffen. Immer wieder sich Zeiten zu nehmen, um mit Gott im Gespräch zu sein und Ruhe zu finden. Lasst uns hier auch von Jesus lernen. Wir sind dazu berufen, hinzusehen, mitzufühlen, Erbarmen zu zeigen, so wie Jesus damals gemacht hat. Und Jesus nahm sich Zeit für sie. Und hier heißt es als erstes: Er lehrte sie, er unterrichtete sie, er sah ihre Bedürfnisse, ihren Wissensdurst. Aber nicht nur. Lasst uns immer wieder dafür beten, dass Gott uns diesen Blick schenkt und dieses Erbarmen und Mitgefühl für unseren Nächsten. Vielleicht geht es dir aber auch wie den Jüngern heute Morgen. Du bist platt von der Woche, du bist platt von der Corona-Situation. Du weißt nicht mehr weiter, du hast keine Idee, wie sich Sachen entwickeln. Du hast vielleicht eine schwierige Situation, wo du keine Lösung hast. Dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen und dir so sagen, dass Jesus dich sieht. Er weiß um alles, er weiß um deine Situation. Und er wünscht sich, dass du mit dieser Situation zu ihm kommst und ihm das bringst. Er streckt dir die Hand aus und sagt, komm du heute Morgen oder auch später zu mir. Gib mir deine Last ab. Ich sehe dich, ich habe Mitgefühl mit dir. Und ich werde dir begegnen. Meinen zweiten Punkt habe ich überschrieben mit hingeben. Jesus hat als erstes die Menschen gesehen und hatte ihre Interessen und ihre Bedürfnisse gesehen. Und seine Reaktion war denn darauf, dass er anfängt, sie zu lehren. Er zeigt ihr, wer die Quelle des ewigen Lebens ist, wo man Halt und Sicherheit finden kann. Er wird hier ihr Hirte. Er zeigt sich als ihren Hirten. Und es bleibt aber nicht dabei, dass er sie nur lehrt, sondern für ihn bedeutet die Kombination Lehren und Diakonie. Jesus bedeutet, dass Hirte sein nicht nur lehren, sondern auch sie zu versorgen mit Essen, mit Nahrung. Und Jesus hat sich also dieser Leute, dieser mehreren tausend Leute dort angenommen und unterrichtete sie nun. Und nun wurde es langsam Abend und die Jünger sahen immer noch diese Menschen und dachten, boah, es wird ja bald Abendessenszeit, was tun wir jetzt? Und sie waren ja an einem abgelegenen Ort, einen einsamen Ort, wo es nicht gerade Einkaufsläden oder Bauernhöfe in der Nähe gab. Und so machten sich jetzt die Jünger Gedanken. Und es ist vollkommen verständlich, finde ich, wie die Jünger sich hier verhalten. Wahrscheinlich hätte ich mich vielleicht ähnlich so verhalten. Und sie überlegen, was jetzt in dieser Situation zu tun ist. Und interessant ist, wie sie denken und wie Jesus denkt. Jesus denkt an eine völlig andere Lösung. Es erscheint etwas unvernünftig, Unmögliches, was er hier von den Jüngern fordert. Er fordert sie auf, gebt ihr ihnen zu essen. Meint es Jesus jetzt wirklich ernst, wenn man diese Geschichte liest? Ist doch eine totale Überforderung. Das wäre so, als würde ich euch heute Morgen sagen, liebe Mitglieder, Besucher der FEG Kannern, ich möchte, dass ihr heute allen Mitbewohnern von Kannern eine warme Mahlzeit zum Mittagessen besorgt. Da würde ich sagen, hey Timo, wie soll man das machen? Das ist unmöglich. Also ich würde mich da auch selbst überfordert fühlen, wenn ich so eine Ansage kriege. Und natürlich fangen jetzt an, die Jünger das zu überschlagen, die Kosten, wo können wir das machen? Und sie rechnen das so grob aus und sagen, boah, die alle zu versorgen, wären 200 Denar. Das waren damals umgerechnet 2/3 eines Einkommens eines normalen Arbeiters. Was sie haben, ist im Vergleich zu dem Bedarf der Leute nichts. Und die Jünger erwarten nicht, dass Jesus nun dieses anstehende Problem oder die Herausforderung übernatürlich löst. Eine Lösung in dem Sinne können sie sich also erstmal rein menschlich gar nicht vorstellen, diese Menschenmenge zu versorgen. Sie denken erstmal an das, was denkbar ist, was möglich ist. Und nun beauftragt Jesus also die Jünger, hey, sammelt sie jetzt erstmal hier zusammen in Gruppen. Und dann fragt sie mal, was haben wir denn zur Verfügung? Und sie fragen rum, wer was hat und schlussendlich wird was zusammengebracht. Das ist auch sehr überschaulich und zwar sind es 5 Brote und 2 Fische. Sie hatten also sehr wenig, fast nichts zu geben. Und sie stoßen hier mit ihren Mitteln an ihre Grenzen. Und von Vernunftswegen her kommen sie hier an ihre Grenzen. Interessant, wenn man nochmal ganz am Anfang denkt, die Jünger kommen zurück zu Jesus und berichten von all den Wundern, die sie erlebt haben. Sie haben erlebt, wie Leute geheilt worden sind, wie Gott übernatürlich in ihren Situationen eingegriffen hat, Dämonen ausgetrieben worden sind, Leute zu Gott gefunden haben. Sie haben die Macht und Wunder Gottes vor gar nicht allzu langer Zeit mega erlebt. Und jetzt kommt eine neue Situation und sie fühlen sich hilflos, mittellos und ratlos und stehen jetzt vor Jesus und fühlen sich überfordert. Aber ich finde mich da total in der Situation der Jünger auch wieder. Wie oft war ich auch schon auf christlichen Freizeiten, auf Veranstaltungen und habe wunderbare Momente Gottes erlebt. Seine Macht und sein Wirken an mir oder an meinen Mitgeschwistern. Ich war total begeistert zurückgekommen von den Freizeitenveranstaltungen und fühlte mich getragen, habe Sachen mit Gott erlebt, habe erlebt, wie er in meinem Leben Sachen verändert hat, gewirkt hat oder auch im anderen. Und wie oft erleben wir das auch im Alltag, wie Gott uns hilft, wie er uns unterstützt, wie er heilt, wie er gesund macht. Und doch schon wenige Tage darauf kommt eine große herausfordernde Situation, ein weiteres Problem und wir drehen uns nur noch um das Problem und unsere eigenen Gedanken und denken, ah, wie komme ich hier raus? Und plötzlich weiß ich gar nicht mehr weiter und denke, alles ist schlecht und falsch und es wird nie wieder besser. Ähnlich ging es wahrscheinlich auch den Jüngern und ich kann mich da voll mit identifizieren, wo ich auch an so einen Punkten komme, wo ich denke, krass, vor einer Woche hat Gott noch so viel getan, aber das ist so weit weg wieder oder so in Vergessenheit geraten und ich sehe nur noch meine Situation und alles, was schlecht ist. Zurück zum Text, Jesus sagt zu den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Nicht, weil sie jetzt so viel Vorrat hatten oder weil sie so reich waren, nein, sondern sie sollten an dieser Situation lernen, aus der Fülle, aus dem Reichtum Gottes zu schöpfen. Jesus wollte, dass sie hier an dieser Stelle lernen, mit ihm auf den Reichtum Gottes zu blicken. Sie sollten lernen, nicht nur auf ihr Kleines, auf ihre schwierige Situation oder auf das Wenige zu achten und sich da entmutigen oder lähmen zu lassen, sondern sie sollten auf das schauen, was Gott ihnen zur Verfügung stellen kann. Denn wir stehen in der Gefahr, wenn wir uns nur in unserer schlechten Situation befinden, wie in einer Art Sackgasse oder wir haben solch einen Tunnelblick. Alles kreist sich, wie gesagt, nur noch um diese Negativgedanken oder die schlechte Situation. Man sieht nur noch die Not, Probleme oder Ängste. Alles scheint verloren. Aber Gott möchte uns auch heute Morgen ermutigen, heb deinen Blick auf zu mir, zu Gott, dem alles möglich ist. Und Jesus sagt, bringt mir das, was ihr habt. Und er sagt auch zu dir heute Morgen, bring mir das, was du hast. Und wenn es nur ein kleines Bruchstückchen ist, vertrau es mir an und Gott kann daraus mehr machen. Es blieben 12 Körbe übrig. Niemand kommt zu kurz, wer Jesus Sachen hingibt. Solange wir darauf bedacht sind, immer nur auf unser Kleines, auf unser Weniges zu schauen, haben wir Gefahr oder ist es natürlich klar, dass wir manches nicht schaffen oder erreichen werden oder manches auch nicht klappt. Aber wir dürfen immer wieder auf das schauen, was Gott uns geben kann. Jesus möchte uns lehren, das Wissen zu haben, dass wir in einer Abhängigkeit zu Gott stehen sollen. Als Nachfolger Jesu sind wir dazu berufen, unser Weniges beizubringen, beizutragen und dass Jesus daraus mehr machen kann. Und ich immer wieder, auch wenn ich in die Bibel hineinschaue, sehe ich da ein ähnliches Prinzip Gottes, dass er häufig das Geringe wählt oder das Kleine oder das Wenige nimmt und es gebraucht und größer werden lässt oder vermehrt. Und gerade da, in diesem Kleinen, in dem Wenigen, demonstriert Gott oft denn seine Macht. Der Auftrag auch von uns, für uns heute heißt es, gebt ihr ihnen zu essen, gebt ihr ihnen Hoffnung, Trost, Zuversicht. Wir haben so viel zu geben. Neben unseren materiellen oder auch unseren Grundnahrungsmitteln können wir so viel mehr geben. Es geht also um Hingeben, das, was Gott uns anvertraut hat, von dem, was wir wissen, weiterzugeben, zu seiner Ehre. Mein dritter und letzter Punkt. Danach organisierte Jesus also diese Ansammlung oder Versammlung von Menschen in eine Tischgemeinschaft. Er versammelte sie in 100er- oder 50er-Gruppen. Und dann fing Jesus an zu beten, wie ein jüdischer Gastgeber oder ein Hausvater, wo es üblich war, der zu Anfang des Essens betet. Und er nahm jetzt diese 5 Brote und 2 Fische und blickte auf zum Himmel, dankte und lobte Gott dafür. Ich finde es fantastisch, wie Jesus da steht, wie so ein Vater vor seinen Kindern. Er dankt Gott für das, was er hat und bringt es ihm. Und nachdem Jesus gebetet hatte, vollbrachte er das Wunder. Aber nicht sofort und auch nicht im Alleingang. Er wollte, dass seine Jünger jetzt Gott erleben, also ließ er diese Grundnahrungsmittel austeilen. Und das Wunder geschah in dem Moment, in dem die Jünger die Brote und das Fisch weitergaben. Sie hatten es in den Händen und gaben es aus ihren Händen weiter. Jesus gebrauchte die Jünger sozusagen als seine Zwischenträger dafür, dass sein Wunder geschehen kann und dass seine Liebe nun an den Leuten sichtbar wurde, ganz praktisch. Und die Jünger durften dieses gebrochene Brot Jesu aus Jesu Händen entgegennehmen und durften jetzt ganz entspannt und ohne Druck das weitergeben. Zugleich wird ihnen aufgetragen, ja, dieses Brot an diese ganze Menge zu verteilen. Und in diesem gleichzeitigen Ineinander von Empfangen und Einsatz finden die Jünger dann ihre eigentliche Rolle und ihr rechtes Verhältnis zu Jesus zurück. Denn Jesu Dienst bestand in dem Hingeben und Hingehen zu den Menschen, ihnen die frohmachende Botschaft zu geben und das ganz praktisch werden zu lassen. Der Evangelist Samuel Keller sagte einmal, der Schlüssel zu den Seelen der Menschen hängt bei ihnen zu Hause. Darum gilt es, zu ihnen hinzugehen, sie aufzusuchen in ihrem Alltag, in ihrer Not, in ihrem Kranksein, in ihrem Alleinsein. Lasst uns das tun, zu den Menschen hingehen, ihnen helfen, ihnen das geben, was wir von Gott geschenkt bekommen haben. Markus berichtet hier in diesem Text nicht genau, wie das Wunder Jesu geschehen ist. Ob Jesus die Hände drüber gehalten hat oder ob er eine bestimmte einen Satz gebetet hat, das wird hier nicht berichtet. Und ich glaube, dass es Markus auch nicht wichtig zu sein scheint. Wichtig scheint ihm das Endresultat zu sein. Und so lesen wir im letzten Vers, und sie aßen und wurden alle satt. Außerdem hoben sie 12 Körbe voll an Brocken auf, auch von den Fischen. Die Jünger und die Nachfolger, die Zuhörer, wurden hier überreich beschenkt, von dem auch noch was übrig blieb. Die Reste waren so viel, dass alle davon satt geworden sind. Gott ist ein großzügiger Gott, zeigt sich hier auch an dieser Stelle. Er sieht unsere Bedürfnisse, er sieht das, was wir brauchen und er versorgt uns. Und das Gebet und die Handlung hier Jesu machen auch nochmal deutlich, dass er auch alles aus der Hand seines himmlischen Vaters nimmt. Vor dem Verteilen betet er zu seinem himmlischen Vater, zu Gott. Und dann wirkt Gott. Aus dem Wenigen macht er mehr und es werden alle satt. Denn Gott bedient sich vieler Hände und du darfst auch ein Teil von dem sein. Du bist berufen, Teil von Gottes Handeln zu sein und sein Reich zu bauen, seine Liebe weiterzugeben in diese Welt. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben also hier diese wunderbare Wundergeschichte von der Speisung der 5000. Und sie ist herausfordernd, aber auch gleich zugleich wundervoll, finde ich. Wir dürfen hier von Jesu lernen, wie er seine Beziehung zu Gott und den Menschen gelebt hat. Als erstes, Jesus hat hingesehen, nicht auf das Äußere, sondern dahinter. Lasst uns auch diesen Blick mit Jesu Hilfe entwickeln, hinter die Fassaden zu schauen, Interesse an den Menschen zu zeigen und dann ihnen ganz praktische Hilfe anzubieten. Dann geht es darum, auch wie Jesus hinzugeben oder hingeben, ihm zu vertrauen. Ja, ich habe nur eine gewisse Zeit zur Verfügung, ich habe gewisse Finanzen nur zur Verfügung, ich habe nur gewisse Kraft zur Verfügung, aber diese Gaben, diese Dinge, die ich geschenkt bekommen habe, die möchte ich einsetzen und gebrauchen zur Ehre Gottes und zum Bau des Reiches Gottes. Ich möchte es zur Ehre Gottes tun. Ich möchte ein Segen sein für ihn und für die Mitmenschen. Weiterhin können wir anhand dieser Geschichte von Jesus lernen, dass Nachfolger Jesu zu anderen Menschen hingehen. Wir dürfen nicht nur darauf warten, dass Menschen zu uns kommen und fragen, hey, warum machst du dies oder jenes oder lässt es oder machst es nicht, warum gehst du sonntags in Gottesdienst? Nein, es ist auch immer gut, den ersten Schritt mal auch selber zu tun, auf Menschen hinzugehen, ihnen zu dienen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und je nach Situation gibt es ja unterschiedliche Vorgehensweisen. Da können wir auch Gott immer wieder im Gespräch darum bitten, wie wir das machen sollen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir hier aus dieser Geschichte von Jesus lernen, sein Umgang zum himmlischen Vater und auch zu den Mitmenschen. Lasst uns hinsehen, lasst uns hingeben und hingehen, so wie Jesus tat. Aber nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern mit der Hilfe Gottes und zu seiner Ehre. Amen.